Folge 3 vom How-To-Freizeitpark-Marathon und es ist wieder eine Folge von euch, die ich heute hier ganz improvisiert abhandeln werde. Und auch wie immer hier gibt es natürlich dann die KI, die mir hilft, einen Vorschlag davon auszuwählen. Zuvor aber erstmal herzlich willkommen zu How-To-Freizeitpark, dem Business-Podcast für Freizeitschaffende. Mein Name ist Stefan Burian, ich bin selbstständiger Berater für Freizeitparks und Attraktionen aller Art und Größe in den Bereichen Operations, HR und Guest Experience. Wenn ihr also da draußen strategisch oder auch personaltechnisch schauen wollt, was ist noch möglich, was für Potenziale gibt es in meiner Freizeitattraktion, dann schreibt mir doch direkt einfach eine E-Mail an contact@stefanburian.com. Lernt mich kennen, ich lerne euch kennen und dann schauen wir mal, ob wir miteinander zusammenarbeiten können und schauen können, was für Potenziale für eure Gäste und vor allen Dingen natürlich auch für eure Mitarbeitenden in deiner Freizeitattraktion vorhanden sind. Und wie gerade schon erwähnt, 5 Jahre How to Freizeitpark, 5 Jahre gibt es diesen wunderbaren Podcast schon, ein absolutes Lieblingsprojekt. Ich arbeite super gerne hier an diesem Projekt dran, deswegen gibt es auch für diese Sonderfolgen tatsächlich auch nochmal ein bisschen Video parallel. Das dachte ich mir, wäre doch nochmal nett zu machen. Und ich habe euch da draußen gefragt, macht mir doch mal einen Themenvorschlag und ich möchte einfach ganz professionell, wie ich bin, und unvorbereitet in diese Folge reingehen und lasse euch jetzt einmal einen Themenvorschlag vorstellen. Also, liebe KI, schlag mir bitte das nächste Thema vor.
Klar, Stefan, dann legen wir los. Liebe Hörerinnen und Hörer von How to Freizeitpark, es ist wieder Zeit für eine spontane Impro-Folge. Eure Vorschläge sind eingetroffen und eines wird jetzt zufällig gezogen. Seid gespannt. Trommelwirbel bitte. Das heutige Thema lautet: Beste Lage für einen Freizeitpark. Welcher hat die beste Lage? Vorgeschlagen von Movie Magic Times. Viel Erfolg, Stefan, und viel Spaß beim Improvisieren.
Tja, Movie Magic Times. Vielen Dank für diesen coolen Vorschlag. Welcher Freizeitpark hat die beste Lage? Wow. Und was ist da ausschlaggebend für? Das ist wirklich super spannend, weil das ist natürlich eines der wichtigsten Aspekte, wenn ich, egal welches Unternehmen ich jetzt gründe, die Lage. Also wenn ich jetzt ein Café gründe, ein Café öffnen möchte, eine Gastronomie, dann brauche ich eine Lage. Wenn ich einen Supermarkt eröffnen möchte, brauche ich eine Lage. Wenn ich aber auch ein Gewerbe eröffnen möchte, zum Beispiel auch, und wenn es nur um Logistik irgendwie geht oder um Lagerung, ja, das Versand zum Beispiel, alles, was so mit Bewegung auch zu tun hat, da brauche ich irgendeine Location für. Das Wichtigste ist, ich glaube, das kennen die alle, Location, Location, Location. Aber welcher Freizeitpark hat denn jetzt die beste Lage oder welche beste Lage gibt es denn für einen Freizeitpark? Das ist unglaublich vielfältig und tiefgehend. Da muss ich mal kurz drüber grübeln. Und ich überlege jetzt gerade über die Parks, die wir jetzt so haben. Und wenn ich jetzt natürlich an Freizeitparks denke, denke ich ans Ruhrgebiet. Und ans Ruhrgebiet denke ich natürlich direkt an Moviepark. Und der Moviepark hat eine, ja, an sich sehr gute Lage. Da kommen wir zum Beispiel mit dem Faktor Verkehrsanbindung zustande oder das fließt natürlich bei der Auswahl mit ein, denn die Leute müssen ja irgendwie da reinkommen, da hinkommen. Also brauche ich am besten eine Autobahn vor der Tür, idealerweise noch eine Zuganbindung, das haben wir übrigens beides in Bottrop, die sind auch verkehrstechnisch super angebunden. Dann haben wir ja noch einen Flughafen in der Nähe, 2 sogar, 3 sogar eigentlich, also wenn man Dortmund jetzt noch dazu zählen würde, ja, Dortmund hat auch einen Flughafen, dann haben wir noch Weeze am Niederrhein und dann haben wir noch Düsseldorf, ich könnte jetzt noch einen weitergehen und sagen, Köln-Bonn wäre jetzt auch noch verfügbar, weil das ist ja in so einer Drive-Time von 1,5 bis 2 Stunden auch alles machbar. Und da kommen wir zum nächsten Faktor, die Drive-Time, also die Fahrzeit, wie viele Menschen in was für einer Fahrzeit habe ich eigentlich an meiner Freizeitattraktion? Und das ist tatsächlich eine KPI, die wir auswerten, wenn wir uns über neue Locations unterhalten. Das heißt also, ich schaue, das ist meine Location und ziehe dann tatsächlich Radien, mittlerweile geht das auch über diverse Software, und stelle fest, in diesem Umkreis von einer Fahrzeit von 1/2 Stunde habe ich diese Städte, 1 Stunde, 1,5, 2 Stunden. Je nach Größe der Freizeitattraktion, die man plant, hat man natürlich auch unterschiedliche Anfahrtszeiten. Das heißt also, ein Moviepark würde jetzt erstmal, wobei mittlerweile auch eher international angesehen, aber mit 1,5 Stunden rechnen, Und wer sich jetzt hier so geografisch im Ruhrgebiet auskennt, der stellt direkt fest, wir haben eigentlich ganz viel, weil wir haben natürlich das Ruhrgebiet, wir haben Düsseldorf, so Ränder von Köln werden noch mitgenommen, so Nordrhein-Westfalen, der Norden wird noch so ein bisschen abgegrast, so die Grenzen schon Richtung Niedersachsen und anderen Bundesländern und wir nehmen natürlich auch die Niederlande mit. Das heißt also, wir haben hier einen recht großen Einzugskreis. Und dieser Einzugskreis ist natürlich wichtig, um zu ermitteln, wie viele Leute würden mich theoretisch am Ende des Jahres oder am Ende des Tages halt auch besuchen. Wenn ich jetzt aber eine Freizeitattraktion mit Übernachtungsmöglichkeiten bin, kann ich natürlich noch eine viel höhere Drive-Time mir erlauben, denn die Leute fahren auch 5 Stunden oder bis zu 5 Stunden zu mir und übernachten dann. Weil natürlich 5 Stunden morgens hin und 5 Stunden dann am Abend wieder zurückfahren. Ich wollte gerade sagen, das macht niemand, aber dann denke ich direkt an meine Freizeitparkbesuche von früher. Ja, okay, man macht das vielleicht noch, wenn man keinen Partner oder keine Kinder hat, aber natürlich möchte man auch irgendwo übernachten und dann zählt das halt auch wieder eine Rolle. Das heißt also, wir haben die verkehrstechnische Anbindung durch Zug, Auto und Flugzeug. Wir haben die Drive-Time, die bei so einer Lage mitspielt. Dann haben wir natürlich noch so politische Faktoren, also tourismuspolitisch natürlich. Erstmal werde ich in der Region vielleicht vom Land irgendwie gefördert. Wie sind die da zu sprechen? Wie liegt die Lage der Fläche jetzt? Wie nah sind da die Anwohner? Liebe Grüße ans Phantasialand. Die haben das Problem seit Jahren. Die sind ja gefühlt eigentlich mitten in Brühl und kämpfen immer noch mit der Erweiterung, die schon seit Jahren eigentlich mal irgendwie hätte vorankommen sollen. Der Europapark zum Beispiel ist eine spannende Situation, weil das Dorf nebenan oder die Stadt Rust ist sogar mit dem Europapark zusammengewachsen. Also hier haben wir eine Symbiose von beidem, dass die sich die Hand gegeben haben, was aber auch natürlich zurückzuführen ist auf eine gute Politik, die der Park selbst gemacht hat, durch viel Klinkenputzen, viele Gespräche führen im Ort, auch selber tätig sein und einfach auch da mit der Gemeinschaft zusammenzuwachsen. Nicht sagen, hey, wir fressen euch auf am Ende des Tages, sondern eher um zu sagen, wir machen das gemeinsam und alles, was natürlich der Park auch einnimmt, das geht ja auch als Steuern wieder raus in die Stadt. Also da verdient man ja auch irgendwie dran. Beste Lage. Gerade so Landesgrenzen sind natürlich super beliebt, weil dann holt man sich direkt die Urlauber mit rein, weil natürlich klingt das immer nach Urlaub, wenn man dann sagt, ja, wir gehen jetzt über die Landesgrenze. Außerdem ist es für die Statistiken gut, für die Tourismusstatistiken, wenn man sagt, hey, wir haben viel mehr internationale Tagesgäste und Besucher hier gehabt. Das klingt immer viel, viel hochwertiger, als wenn man sagt, wir haben viel mehr Domestic-Tourismus hier, also aus dem eigenen Land. Tja, was haben wir denn dann noch für Faktoren, politisch, umwelttechnisch, auch da Phantasialand hatte ja selber zu kämpfen mit dem, ich glaube, Ententeich, Entensee, also auf jeden Fall auf dem Dreieck zwischen der Autobahn und dem Park selber so, gibt es ja eine Wasserfläche und die ist halt auch irgendwie kritisch und da leben dann auch noch irgendwelche Tiere, die nicht umgesiedelt werden können oder halt nicht gestört werden dürfen, da also fällt das auch wieder flach. Und so weiter und so fort. Ich glaube, die Liste könnte unendlich lang sein. Also Location ist super wichtig. Und das ist nicht nur wichtig übrigens auch, wenn man etwas Neues gründet, sondern wenn man auch sich weiterentwickeln möchte. Und ich habe jetzt zum Beispiel ein kleines Praxisthema, das kann ich euch mitbringen, ohne jetzt aber Namen zu nennen. Es geht darum zum Beispiel, dass ich einen Kunden habe, der denkt über Special Events nach. Und dann überlegt man, okay, was für Events können wir denn machen? Das erste, was so auffällt, ist, ja, Halloween. Aber dann guckt man direkt aber auch hier wieder im Umkreis, anhand der Lage, wo man sich gerade befindet, passt das für mich überhaupt? Ja, bin ich jetzt vielleicht eher in einer konservativeren Region und Halloween wird vielleicht nicht ganz so akzeptiert, zumindest wie man Halloween in einem Freizeitpark feiern würde, müsste ich vielleicht eher was Lokales, Regionales machen, ja, Süd, West, Nord, Ost, also da ja, gibt es ja auch noch ganz viele regionale Unterschiede, wie die Leute mit so einem Thema umgehen. Das muss ich natürlich auch immer wieder berücksichtigen. Und auf jeden Fall bei dieser ganzen Situation haben wir erstmal verschiedene Analysen gemacht. Ich habe verschiedene Analysen auch ausgewertet, um zu schauen, was gibt es in der Umgebung, was für Festivitäten gibt es da, was für Events, in welchem Rahmen werden die ausgeführt, in welchem Preisrahmen werden die auch ausgeführt, ja, welche Story-Elemente werden da benutzt, um dann am Ende zu genau konkretisieren, welche Möglichkeiten haben wir da. Da gibt es dieses schöne Tool einer SWOT-Analyse, also die Chancen, Risiken, die Stärken und die Schwächen einer solchen Entscheidung genau zu analysieren. Und da gehören zum Beispiel solche lokalen Sachen auch mit dazu. Welcher Park hat denn wohl die beste Lage? Ich glaube, alle Freizeitparks haben eigentlich eine ideale Lage, so wie sie sind, denn sonst würden sie nicht da stehen, wo sie sind. Und ich finde das immer super schön, wenn es so Gemeinschaftsprojekte gibt. Da sind Liseberg und Grönerlund natürlich ganz groß zu melden, genauso wie auch das Tivoli in Kopenhagen oder auch der Prater, wo das einfach zur Gemeinschaft dazugehört. Es sind natürlich aber auch jetzt 4 historisch bedingte Projekte, die es schon sehr, sehr lange gibt, die mit der Region aufgewachsen sind, die teilweise sogar noch in städtischer Hand sind, was dazu führt, dass der Zugang zu solchen Attraktionen ganz anders ist, aber auch der Umgang mit solchen Attraktionen. Das gehört bei denen also zum Alltag dazu, dass man da hingeht. Ja, also wenn ich mir das immer anschaue, was Liseberg für Veranstaltungen hat und Großkonzerte da gefeiert werden, weil das einfach auch eine Attraktion ist, die nicht nur für die BesucherInnen des Freizeitparks wertvoll sein soll, sondern auch für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt, also in diesem Falle Göteborg, die einen Vorteil von dem Freizeitpark haben. Und da sind wir auch wieder beim Thema politische Arbeit. Wie geht das so Hand in Hand zusammen? Wenn ich jetzt so meine Top 5 machen würde hier ganz spontan, würde ich glaube ich sagen, ich glaube mein Platz 5 der Lage wäre tatsächlich Tokyo Disney Sea, weil einfach die Lage direkt am Wasser wunderschön ist. Der Park ist für sich so abgekapselt gebaut worden, dass man diese Immersion total hat. Mein Platz 4 ist definitiv Europa-Park, einfach von der Infrastruktur her. Man hat einfach eine gute Möglichkeit, von A nach B zu kommen. Man kann auch mittlerweile zu Fuß dort viel erleben, zwischen den ganzen Resort-Teilen. Und der Park ist einfach immer bemüht, alle Probleme, in Anführungszeichen, die es gibt, da irgendwie durch eine Lösung auszumerzen. Mein Platz 3 der Lage wäre, ich glaube, tatsächlich Liseberg, aus dem Grund, bedingt durch diese Nähe zur Stadt Göteborg und diese Gemeinsamkeit, die da vorhanden ist, und auch durch die Tatsache, dass es dort viele Hänge gibt und durch dieses Gesteige und Gefälle einfach auch eine wunderschöne Dynamik gibt und man von oben tatsächlich dann so runterschauen kann in den Park, und das fand ich ganz, ganz toll. Mein Platz 2 von der Lage, da muss ich jetzt wirklich doll grübeln, da würde mir jetzt in Deutschland oder auch in den Niederlanden kein Park so einfallen, die jetzt irgendwie hervorstechen. Tja, vielleicht tatsächlich noch der Hansapark, einfach auch da wieder die Nähe zum Wasser, weil ich das persönlich einfach total schön fände, wenn ein Freizeitpark am Wasser ist. Und deswegen komme ich jetzt auch direkt zu meinem Platz 1. Der Park mit der für mich persönlich besten Lage und schönsten Lage, aber auch gleichzeitig der schwierigsten Lage. Und das ist nämlich Grönerlund. Direkt am Wasser, direkt mit dem Steg. Und für mich ist es halt so ein bisschen romantisiert, weil als ich damals den Park besucht hatte, waren wir am anderen Ende des Gewässers und konnten da mit einer Fähre hochfahren. Das heißt, wir sind mit der Fähre von unserem Hotel rübergefahren bis zum Park, und ich fand einfach das so geil, dass diese Silhouette sich plötzlich ergibt, diese ganzen Türme auftauchen und dieser Park auf einmal so immer größer wird und sich so aufbaut, und abends natürlich dann auch mit dem Sonnenuntergang super romantisch. Wirtschaftlich gesehen von der Lage ist Europa-Park, glaube ich, würde ich fast sagen, Platz 1, weil so viele Länder, verschiedene Länder innerhalb von, wenn wir jetzt mal diese 5 Stunden Fahrzeit nochmal auf uns nehmen, wir haben Österreich, Schweiz, wir haben weite Teile Deutschlands, wir haben die Niederlande, Belgien, Luxemburg, Liechtenstein, wir haben so viele Länder, die da reinspielen, und dass der Europapark ein internationaler Player ist, brauche ich hier nicht erklären. Die Leute fliegen halt auch mit dem Flugzeug dahin und kommen aus anderen Ländern, um sich das dort anzuschauen. Also wirklich Wahnsinn. Was bei einer Lage übrigens auch schwierig werden kann, wenn es natürlich dann dazu führt, dass Restriktionen in dem weiteren Verlauf eines Parkes dann irgendwie hinzukommen. Phantasialand. Was natürlich dann auch wieder zu Vorteilen führen kann, sonst hätten wir heute zum Beispiel kein Mystery Castle oder Klugheim. Sonst wäre der Park wahrscheinlich ganz anders aufgebaut worden, wenn man viel mehr Freiheiten gehabt hätte und nicht hätte alles einbauen müssen. Das kann auf der einen Seite zu solchen kreativen, tollen Entscheidung führen. Es kann aber auch zum Beispiel dazu führen, dass die eigene Infrastruktur dadurch leidet. Und da muss ich leider wieder nach Bottrop schauen, weil der Moviepark halt in einer Sackgasse sitzt. Das heißt, es gibt nur eine Straße, die in den Park rein und aus dem Park herausführt. Und jeder, der schon mal zu Halloween im Moviepark gewesen ist und sich dann auch wahrscheinlich ärgert, dass er hinten auf den Wiesen parken musste, wird sich hoffentlich gefreut haben, dass er wenigstens abends flott rauskam und nur ein paar Minuten zu Fuß zum Park musste, weil es sind maximal vielleicht so 10 Minuten, die man da hochläuft zum Park. Aber auf diesen Wiesenparkplätzen hat man immer das Gefühl direkt so, oh, der Park ist so massig voll. Aber wenn man da hinten in der Sackgasse steht und man will da raus, und das kenne ich noch als Mitarbeiter, da braucht man viel Geduld. Und dann hat man auch da einfach nochmal sein zweites Abendessen auf dem Parkplatz erstmal zu sich genommen und gewartet. Also die beste Lage für einen Freizeitpark ist immer davon abhängig, wie viele Menschen habe ich im Umkreis, wie kommen die Menschen zu mir, was für politische und auch umwelttechnische Restriktionen oder Probleme könnte ich da vielleicht haben, die mir nachher irgendwie auf die Füße fallen könnten, zählen dazu bei, um eine Location auszusuchen für einen Freizeitpark. Noch viel interessanter wird es natürlich, wenn wir über FECs sprechen, wenn wir über Indoor-Attraktionen sprechen, die eher in Stadtnähe gebaut werden. Da kommen wir vielleicht zum Thema Stadtrand, da kommen wir auch wieder zum Thema öffentlichen Nahverkehr. Da geht es aber auch viel dann auch um Anwohner, direkte Anwohner und auch vor allem dann noch viel mehr um Konkurrenz und um Zielgruppen. Die müssen wir natürlich auch immer mit einkalkulieren. Ein Freizeitpark, der Familien anlockt, der wird eine höhere Reichweite haben wahrscheinlich als ja, jemand, der Teenager anlockt. Die kommen dann wahrscheinlich eher aus einem engeren Umfeld und schauen sich unsere Attraktion an. Also Lage für Freizeitparks, total spannendes Thema. Movie Magic Times, ganz, ganz lieben Dank für diesen tollen Vorschlag und ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was aus diesem kleinen Impro-Geholpere hier mit rausnehmen. Wenn du das erste Mal dabei sein solltest bei How to Freizeitparks, die ersten 5 Jahre sind rum, die nächsten 5 Jahre stehen wahrscheinlich direkt vor der Türe und du würdest diesem Podcast wirklich helfen, wenn du diesen Podcast abonnieren würdest auf der Podcast-Player-Plattform deiner Wahl und natürlich auch gerne bewerten, einfach damit dieser Podcast an Reichweite gewinnen kann und immer mehr Leute von mir, wollte ich jetzt sagen, erfahren oder von uns oder wie auch immer. Danke fürs Zuhören, danke für eure Treue. Ich wünsche euch da draußen noch eine fantastische Zeit. Bis bald.